ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Der Güstrower Dom wird 800 Jahre alt. 1226 hat Fürst Heinrich Borwin II. Die Kirche gestiftet und dieses Jubiläum will die Domgemeinde in diesem Jahr ausgiebig feiern. Mit einem musikalischen Festgottesdienst hat die Gemeinde heute den Auftakt zum Jubiläumsprogramm gesetzt und wir nehmen das zum Anlass für eine Radioführung durch den Güstrower Dom. Mein Name ist Karin Erichsen und mich begleitet der Mann, der sich hier wohl am besten auskennt, und das ist der Domküster Kai Philipp.
Herzlich willkommen hier im Dom zu Güstrow.
Die Güstrower Domgemeinde feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum, nämlich die Stiftung ihrer Kirche vor 800 Jahren. Da wird es das ganze Jahr über ein großes Festprogramm geben mit Konzerten, Vorträgen, Ausstellungen und viel mehr. Und heute Vormittag ist das Jubiläumsjahr mit Pauken und Trompeten in einem Gottesdienst eröffnet worden. Und wir wollen Ihnen heute im Kunstkarten den Güstrower Dom mit seiner langen Geschichte und seinen wertvollen Kunstschätzen vorstellen. Da gibt es nämlich nicht nur den berühmten Schwebenden, den Bronzeengel von Ernst Barlach, sondern auch noch vieles mehr zu entdecken. Und für einen Rundgang sind wir jetzt hier dick eingemummelt im ziemlich kalten Dom. Herr Philipp, Sie sind der Küster seit 12 Jahren hier am Dom, haben ein bisschen warm gemacht für unseren Rundgang, aber nicht sehr.
Nein, der Dom ist ja ziemlich hoch und wenn er geheizt wird, geht die Wärme erstmal nach oben. Das kann man sich dann auch nicht jeden Sonntag leisten. Dafür haben wir dann einen Extraraum in der sogenannten Winterkirche. Aber heute war es doch schon recht kalt, 2,5 Grad. Das wird dann doch ungemütlich, wenn man ein bisschen länger hier sitzt.
Na, wollen wir sehen, ob wir am Ende des Rundganges überhaupt noch sprechen können oder ob man da nur noch Zähne klappern hört. Ja, also wenn man hier reinkommt in den Güstrower Dom, vom Westen her kommt man also in den Dom hinein und geht unter der Orgelempore durch und hat dann einen wunderbaren Blick in das hohe Gewölbe. Wunderschön ausgemalt mit floralen Motiven. Und das ist eigentlich nicht das Bild, was sich hier 1226 zeigte.
Nein, das ist damals alles sehr bunt gewesen. Ausgemalt mit Bildern von Heiligen, Legenden, biblische Figuren waren zu sehen, sodass man da eigentlich schon eine Predigt hatte, schon wenn man den Raum betritt.
Aber 1226 haben wir hier an dieser Stelle, glaube ich, noch gar keine Kirche. Da beschloss der Wendenfürst Heinrich Borwin II., dass möglicherweise seine Seele in die Hölle kommt. Und nun wollte er mit dem Bau einer Kirche die Sache ins Reine bringen.
Genau, er wollte im Grunde vorsorgen für sein Seelenheil. Und man berichtet, dass er wirklich 2 Tage vor seinem Tod, also auf dem Sterbebett, den Dom hat stiften lassen. Kann man gar nicht sagen, ob er wirklich noch mit dabei gewesen ist, vielleicht eher nicht. Und dann hat man tatsächlich über 100 Jahre gebraucht, nämlich bis 1335, als der Dom dann endlich fertig war und geweiht werden konnte.
Der Güstrower Dom, 100 Jahre Bauzeit. Und wie sieht er nun heute aus? Also wir haben hier eine Backsteinkirche im gotischen Stil.
Ja genau, im frühgotischen Stil. Also man hat ja angefangen in der Spätromanik, da hat man noch mit Rundbögen gebaut. Und durch diese lange Bauzeit hat sich das verändert, sodass wir dann eben diese leichten Spitzbögen da haben. Das ist noch nicht wie nachher in der Hochgotik so groß und so Riesenfenster und so dünne Mauern. Aber man hat sich so langsam herangetastet.
Ja, und auch der Turm ist nicht besonders hoch und auch das Gewölbe. Wenn ich das vergleiche mit dem Schweriner Dom oder mit den Kirchen in Wismar und Stralsund, ist doch eher noch etwas gedrungen.
Der Turm ist wie ein Quader. Das ist eigentlich recht schmucklos. Nur so ein bisschen Ornamente reingebaut. Aber sonst wirkt es fast wie ein Wehrturm, wenn man ihn so von Ferne sieht. Er ist 44 Meter hoch, auch nicht so groß, da haben Sie recht. Die Kirche ist im Inneren größer, als man es von außen so vermutet.
Ja, und hier eben die Backsteingotik, für die Norddeutschland ja auch bekannt ist. Und hier im Inneren haben wir ja den roten Backstein auch und aber auch diese Ausmalung in hellen Tönen mit dem wunderschönen floralen Muster, was ja Weinlaub zeigt.
Ja, man hat das ja immer wieder mal anders bemalt und man kann im Grunde die Ziegelstruktur noch unter der Bemalung erkennen, aber man hat quasi auf die Ziegel nochmal die Ziegel draufgemalt. Man wollte es also noch besonders schön machen im 19. Jahrhundert, quasi die Gotik mit der Neugotik übertreffen.
Wir stehen ja jetzt hier in der Vierung.
Stehen in der Vierung. Die Vierung ist der Teil, wo praktisch das Langschiff, das Querschiff und der Chor zusammenstoßen. Also wenn man so will, mitten in der Kirche.
Und da gehen jetzt Stufen hoch.
Genau, wenn man in den Chorraum gehen will, gibt es Stufen, die dann den Chor erhöhen. Und früher hat es hier an dieser Stelle einen Lettner gegeben, der eben genau diesen Raum aufgeteilt hat in das Langschiff, in dem die Laien sich aufgehalten haben. Und dahinter im Chor haben sich dann die Geistlichen versammelt, nämlich die Domherren.
Und Lettner muss man sich vorstellen wie eine Wand, die jetzt also hier den Hauptkirchenraum von dem Chorraum trennte.
Ja.
Und der Güstrower Dom ist sehr reich ausgestattet, dieser Chorraum unheimlich verziert mit verschiedenen Grabmalen und herrlichen schmiedeeisernen Zäunen und natürlich einem wunderschönen goldenen Flügelaltar. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Aber sagen Sie vielleicht vorher noch mal, was ist denn das älteste Ausstattungsstück, was es hier im Dom gibt?
Das älteste Ausstattungsstück ist eine mittelalterliche Tauffünte. Wir gehen ein paar Schritte dahin.
Ja, also wir stehen jetzt hier direkt vor diesem mittelalterlichen Taufstein. Der ist aus Sandstein oder Muschelkalk oder wie?
Aus gotländischem Muschelkalk.
Aus Gotland?
Mhm. Ja. Hat jetzt so einen Durchmesser von 1,45 Meter. Und man hat mal ausgerechnet, dass man da 220 Liter Wasser hineinschütten könnte. Wir benutzen ihn heute nicht mehr zum Taufen.
Also er steht hier nur noch als dekoratives und sehr altes Ausstattungsstück in diesem Dom.
Ja, wir haben eine Nachnutzung. Es gibt darüber ein geschmiedetes Kreuz, das ist oben aufgelegt, wo man Opferkerzen draufstellen kann. Und wenn einer ein Gebet sprechen möchte, an Menschen denken will, dann kann er das an dieser Stelle tun. Früher hat dieser Taufstein natürlich an einer anderen Stelle gestanden. Jetzt ist er hier so auf der Nordseite des Querschiffes untergebracht, weil wir ja eine neuere Taufe nutzen.
Teil 2 der Radiodomführung und wir stehen mit dem Güstrower Domküster Kai Philipp direkt in der Vierung und schauen nach oben ins Gewölbe und da hängt ein sehr großes Triumphkreuz mit Christus ans Kreuz geschlagen. Und an den Enden des Kreuzes sieht man Tiere. Das steht für die vier Evangelisten. Von wann ist dieses riesig große alte Kreuz?
Auch aus der Mitte des 14. Jahrhunderts hier reingekommen, hat also einen früheren Lettner noch bekrönt. Der Christus ist so dargestellt, dass man seine Rippen sehr deutlich sehen kann. Und das deutet wohl darauf hin, dass Christus der neue Mensch ist, der den Adam, den ersten Menschen quasi, ersetzt. Und aus der Rippe ist die Eva, so ist es in der Bibel beschrieben, im Alten Testament, ist die Eva entnommen worden als das Weib, als sein Weib. Und diese Deutung hier geht weiter. Wenn also Christus für Gott steht, dann ist die Gemeinde aus diesen Rippen entstanden. Also wir wären jetzt als Kirchgemeinde quasi der Partner, würden wie Eva angesehen werden.
Aha, und das ist eben auch nicht nur ein Kreuz, das für Trauer steht und für Tod, sondern aus diesem Kreuz wächst in diesem Falle auch wachsen Blüten oder
rechts und links
Blätter heraus.
14 Knospen, die zeigen sollen, dass aus diesem Todeskreuz Leben entsteht, also neue Knospen daraus sprießen. Die Symbolik steht also für ein
Für neues Leben. Durch Christus. Und dieses Kreuz steht also hier seit dem 14. Jahrhundert schon im Güstrower Dom?
Ja.
Und stand vorher oder hing vorher über diesem Lettner der Wand, die die Gemeinde von den Priestern trennte.
Ganz genau.
Und dann erzählten Sie mir schon vorab, dass für diesen Lettner Figuren geschnitzt wurden.
Ja.
1530, als in Deutschland eigentlich schon die Reformation im vollen Gange war, in Mecklenburg noch nicht. Und es kam aus Dänemark ein großer Künstler, der hier noch für den Lettner die Figuren der 12 Apostel geschnitzt hat.
Genau, Klaus Berg ist durch die Geschichte getrieben nach Güstrow gekommen. Er war ein bekennender Katholik, hat Dänemark verlassen und ist nach Mecklenburg gegangen, wo die Reformation ihn aber nachher auch eingeholt hat. Und so in seinen letzten Jahren hat er also noch den Auftrag angenommen, diese Apostel zu schnitzen. Wir haben hier 12 Apostel.
Und diese Apostel, die stehen hier im Mittelschiff an den Säulen.
Ja, und das Besondere an ihnen ist, dass sie aus Eichenholz geschnitzt sind, was sich ja viel schwerer schnitzen lässt als Linde, mit der man sonst mit einem Weichenholz schnitzen würde. Und das sind so richtige Charakterköpfe. Wahrscheinlich hat er da auch lebende Menschen vor Augen gehabt. Und der Faltenwurf der Gewänder ist so herausragend, so dynamisch, dass man ihn dann auch immer wieder dran erkennen kann. Und ich glaube, dass das auch für ihn so eine Botschaft gewesen ist, dass die Apostel quasi für den einzig wahren Glauben standen. Und das war für Claus Berg der katholische Glaube. In den Stürmen der Zeit halten sie stand, halten ihre Attribute, die ja oft Marterwerkzeuge sind, mit denen sie ums Leben gekommen sind nach der Legende, in der Hand und verteidigen ihren Glauben.
Lassen Sie uns doch mal ein bisschen näher betrachten von diesen Herren, die hier im Mittelschiff an den Säulen stehen. Die sind ja etwa so 1,20 groß.
Ja, sie sind nicht ganz lebensgroß, aber doch schon recht gut anzuschauen. Hier haben wir auf dieser Seite links den Andreas stehen. Und der Andreas, der hält ein Kreuz, von dem wir heute noch wissen, an jedem Bahnübergang gibt es noch so ein Andreaskreuz, worauf man sich beruft. Und der hat nun so gerade ein ganz besonderes Gewand. Der Rockschoß wird regelrecht von einem Sturm nach oben gewirbelt, sodass man denkt, er steht in den Stürmen und hält stand gestützt auf sein Kreuz.
So, und diese Figuren sind also seit 1530 hier im Dom und haben die Zeit überstanden, sind dann nicht im Zuge der Reformation hier irgendwie rausgeflogen.
Nie. Als die Reformation eingeführt worden ist in Mecklenburg und in Güstrow, durften die Domherren zunächst noch ein paar Jahre hier existieren. Aber dann hat man den Dom 1552 geschlossen. Die katholischen Geistlichen wurden vertrieben. Und dann war er für 12 Jahre kein Gottesdienstraum mehr. Da ist sicherlich auch vieles weggekommen. Aber einiges, von dem wir gerade gesprochen hatten, ist eben doch da geblieben.
Wenn man den Chorraum im Güstrower Dom betritt, dann sieht man hier ein wunderbares Grabmal. Das zeigt Herzog Ulrich, der quasi hier den Dom nach der Reformation zur Hofkirche umgewandelt hat. Ja. Und umgestaltet hat.
Vielleicht gehen wir noch einen kurzen Schritt zurück. Es gibt eine Besonderheit für Güstrow. Eigentlich war es ja immer üblich, dass der älteste Sohn ein Herzogtum oder ein Königreich übernimmt. Und hier gibt es eine Besonderheit. Zwei Brüder haben um das Erbe ihres Vaters gestritten. Und da hat ein Gericht weise entschieden, dann müssen sie sich Mecklenburg aufteilen. Und so hat sein Bruder Herzog Albrecht den Teil von Schwerin behalten. Und Herzog Ulrich hat sich eine neue Residenz gesucht und ist dabei glücklicherweise für uns auf Güstrow gekommen.
Wann war das?
1565.
Und in Güstrow hier fand er also diesen verwaisten Dom vor.
Zunächst fand er hier eine Burg, die ist in Flammen aufgegangen und dann hatte er die Möglichkeit, ein neues, modernes Schloss zu bauen im Renaissance-Stil, von dem heute noch zwei Flügel zu sehen sind. Ulrich hat sich also hier eine Residenz aufgebaut und er war verheiratet mit Elisabeth von Dänemark, die, da es dort schon eher die Reformation gab, schon im lutherischen Glauben aufgewachsen ist, eine hochgebildete Frau mit großem sozialem Engagement. Und was für die damalige Zeit nicht selbstverständlich war, das war wahrscheinlich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Sie haben sich geradezu angestachelt gegenseitig und deswegen hat er diesen ehemals katholischen Dom in eine protestantische Hofkirche umgebaut.
Und diesen Ulrich sehen wir jetzt hier, wie er im Chorraum links an der Wand vor einer wunderbaren Ahnenreihe und Wappentafel der mecklenburgischen Herzöge kniet, vor der Heiligen Schrift wahrscheinlich, die Hände gefaltet zum Gebet. und die Augen Richtung Altar richtet. Und hinter ihm in gleicher Position, kniend auf einem Kissen mit gefalteten Händen und Blick zum Altar, seine Frau Elisabeth. Und dahinter eine weitere Dame.
Ja, das muss ich dann doch noch erwähnen. Dieses wunderschöne Epitaph, was wir da vor uns haben, ist aus verschiedenen Arten von Kalkstein gefertigt worden. Dafür hat er in ganz Europa Steine anfahren lassen. Er hat da viel Geld investiert und viel Mühe. Stein, der sehr hell ist und geedert, und Stein, der ganz dunkel ist, der ganz schwarz wirkt. Alles aus verschiedenen Arten von Kalkstein. Es gibt nur Vergoldungen als einzige Farbe daran. Alles andere ist also Naturstein, den er da verwendet hat.
Vielleicht ganz kurz noch mal zu dieser dritten Dame, die da zu sehen ist. Es ist ja nicht nur Ulrich mit seiner Frau Elisabeth, sondern eine weitere Dame kniet hinten auch noch.
Ja, aber das ist eine spätere Veränderung, ein Eingriff. Elisabeth ist gestorben und Herzog Ulrich hat eine zweite Frau genommen und hat da einen Anbau für seine zweite Frau Anna von Pommern gemacht. Auch da wieder diese Genealogie im Hintergrund. Und das hat den Hintergrund des Ganzen, er hat sich von dem Stifter des Domes, Borwin II., abgeleitet. Und da das ja die Zeit der Reformation war und auch nachher die Zeit der Gegenreformation und nicht so klar war, wie das ausgehen wird in Mecklenburg, hat er damit beweisen wollen, dass er auf den Grundlagen des Stifters steht und ein Nachkomme, ein rechtmäßiger Nachkomme von Borwin II. Ist und nicht irgendein Ketzer, der sich den Dom so widerrechtlich angeeignet hat.
Aha, und das sehen wir hier rechts daneben.
Genau, da liegt eine Figur, Borwin II. Dargestellt, und dahinter ist ein Riesenstammbaum und ganz oben rechts erscheint dann Herzog Ulrich, sodass man das nachvollziehen kann, dass er aus dieser Linie von Borwin II. Kommt.
Und die Herzöge, drei Generationen, sagten ja. Sie, lebten hier in, und herrschten hier in Güstrow.
Genau.
Und sind auch hier in der Krypta, die sich wahrscheinlich hier unter dem Chorraum befindet, beigesetzt. Diese Krypta ist aber heute schon lange nicht mehr zugänglich.
Ja. Im Mittelalter waren ja diese Kirchen auch immer Begräbnisstellen. Und wer sich das leisten konnte, konnte näher oder weiter weg vom Altar sich begraben lassen in Grüften. Das hat man dann in der protestantischen Zeit nicht mehr gemacht. Aber für solche großen Häupter, die haben sich dann doch schon in der Kirche noch begraben lassen. Und dafür wurden dann unter dem Altarraum Räume geschaffen, wo dann die Särge hinuntergetragen wurden. Wir können heute da leider nicht mehr reingehen, weil man im 19. Jahrhundert die Zugänge vermauert hat.
Also der Domstifter spielt hier eine große Rolle. Im Dom ist sehr präsent und eben auch Herzog Ulrich und seine beiden Gemahlinnen, die dann hier den Dom in reformatorischer Zeit umgestaltet haben. Und zu einem protestantischen Gotteshaus gehört ja nun auch ganz fest die Kanzel dazu, weil das Wort an Bedeutung gewinnt in der Reformation.
Vielleicht gehen wir dann noch einen Schritt näher ran. Und das ist wieder der Ort, an dem früher der Lettner stand. Und quasi hat die Kanzel an diesem Ort diese Trennung aufgehoben.
Und das ist ebenfalls aus Naturstein gefertigt.
Ja, das ist diesmal aus Sandstein, nicht aus Kalkstein gefertigt. Und wir haben da drei biblische Szenen drauf. Die Kanzel ist 1565 von Johann Baptist Parr gestaltet worden. Und er hatte aus Vorbild eine Kanzel aus der Schlosskirche in Torgau. Diese Kirche ist der erste reformatorische Neubau gewesen, den Martin Luther eingeweiht hat. Also er hat von der dortigen Kanzel gepredigt und diese Botschaft wollte man auch hier in den Güstrower Dom bringen.
Ja, das sind also die Zeugnisse aus der Reformation und sie zeigen hier noch auf einen Taufstein, der jetzt gegenwärtig in Benutzung ist,
genau.
Anstelle des alten aus dem 13. Jahrhundert.
Wir sind hier schon ein paar Mal um die Renaissance-Taufe herumgelaufen. Und, das will ich mal noch ergänzen, vor den Epitaphien zum Schutz gibt es ein sehr schön schmiedeeisernes Gitter. Das ist eine wunderbare Handwerksarbeit. Und genauso ein Gitter hat es auch hier rund um den Taufstein, um die Renaissance-Taufe gegeben. Das hat man aber im 19. Jahrhundert entfernt. Aber das wurde nicht beseitigt, sondern wo dieses Gitter gelandet ist, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen.
Ja, da sage ich mal, das hat was mit Ernst Barlach zu tun.
Musik.
unserem Radio-Rundgang mit Küster Kai Philipp hier im Güstrower Dom. Schauen wir jetzt vom Altarraum in die Kirche hinein und wir sehen da ein wunderbares Gestühl und eine sehr große Orgelempore. Wir schauen auf eine wunderschöne Orgel. Das alles ist noch relativ neu im Dom.
Genau.
Nämlich erst im 19. Jahrhundert hier reingekommen.
Jawohl, der Dom ist natürlich über die Jahrhunderte immer wieder verändert worden. Das war auch in der Barockzeit, hat es ein anderes Aussehen gehabt. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts hat man sich dann entschlossen, man sagt auch, hat sich besonnen auf die Gotik, auf die Wurzeln und wollte wieder zurückkehren und hat dann eben auch die Fenster wieder geöffnet, die vorher ziemlich zugebaut waren. Es hat ein neues Gestühl Platz gefunden im Chorraum, ein Gestühl, was so erinnert, wie es vielleicht zur Zeit der Domherren gewesen sein könnte. Und dann hat man eine frühere Orgel entfernt, die es hier gegeben hat, und dafür eine ganz große Orgelempore eingebaut. Man hat es alles neu ausgemalt. Sie hatten das schon am Anfang gesagt, mit diesen Elementen von Efeu, von Wein, Laub. Wenn man so reinkommt, sieht man das, wie das aufgeht. Zunächst sind es kleine Blätter, die nachher wachsen und größer werden, die Frucht treiben und dann zum Schluss die reife Weintraube darstellen, wenn man also von West nach Ost geht.
Und wir sind jetzt auf der Orgelempore mit dem Kantor verabredet. Das ist Martin Ohse und den treffen wir jetzt und schauen uns mal die Orgel etwas genauer an. Hallo, Herr Ohse.
Hallo.
Schön, dass Sie auch dazu stoßen hier zu unserem Rundgang durch den Güstrower Dom. Wir stehen jetzt hier auf der Orgelempore und die ist eigentlich sehr groß. Also hier stehen ja mindestens 50 Stühle. Hier hat wohl auch der Chor dann spielen Platz.
Genau, hier kann man durchaus mit 85 Sängern auch stehen und auch ein kleines Orchester kann man hier hinstellen oder hinsetzen und sehr schön von hier oben Musik machen.
Und haben Sie so eine große Kantorei hier in Güstrow?
Ja, die haben wir tatsächlich. Das ist ja eine gemeinsame Kantorei von Dom und Pfarrkirche. Das ist ein sehr erfolgreiches Konzept, weil wir damit einfach alle Kräfte, die gerne singen und musizieren, zusammenfassen können.
Ja, und Sie haben ja auch einen tollen Ausblick von hier aus in den Dom hinein.
Das ist wohl wahr. Man kann hier von hier oben in den Dom hinein blicken beim Musikmachen. Und ich kann sogar, wenn ich auf der Orgelbank sitze, in den Dom hineinschauen, weil der Orgelspieltisch so ausgerichtet ist, dass der Spieler tatsächlich in den Dom hineingucken kann.
Oh, das gibt es ja selten.
Das gibt es relativ selten, ja.
Ja, und hat die Orgel überhaupt mehrere Besonderheiten? Zum einen ist sie geteilt. Sowohl links als auch rechts befinden sich Orgelpfeifen und in der Mitte ist frei geblieben ein großes neugotisches Fenster, durch das wahrscheinlich sehr schön die Abendsonne fallen kann.
Genau so ist es. Das war die Vorgabe des Architekten, der die neugotische Umgestaltung zwischen 1865 und 1868 geleitet hat, an den Orgelbauer, dass er die Orgel so baut, dass dieses große Fenster frei bleibt. Das hat den großen Vorteil, dass man erstens die Fenster sehen kann und zweitens, dass das Licht so schön und gerade das Abendlicht so schön in den Dom fällt. Hat allerdings auch Nachteile. Und der Orgelbauer, der diese Orgel gebaut hat, Friedrich Hermann Lütgemüller, der hat davor gewarnt. Aus zwei Gründen. Erstens steht die Orgel nun sehr weit hinten. Und das ist natürlich akustisch nicht besonders günstig. Und es hat auch den Nachteil, dass die Mechanik sehr viel komplizierter geworden ist, als sie normalerweise in einer Orgel ist. Und dadurch spielt sich die Orgel sehr schwer. Und man muss als Organist einiges an Kraft aufbringen, um die Orgel zu spielen.
Aha, können wir da mal einen genaueren Blick jetzt auf Ihr Instrument werfen?
Das können wir machen.
So, und jetzt sehen wir hier drei Manuale und ich glaube weit über 30
Register. 37 Register, also 37 verschiedene Klangfarben, die Lütke Müller hier tatsächlich auf drei verschiedenen Werken, also auf drei Manualen, verteilt hat. Und zwar nach einem sehr sinnvollen Prinzip. Er hat in allen drei Werken sowohl Prinzipale, die Prinzipale sind so die Hauptstimmen der Kirche, der Orgel, als auch Flöten und streichende Register eingebaut. Auf dem ersten Manual sind die Stimmen am stärksten, auf dem zweiten sind sie etwas weniger und das dritte Manual klingt noch leiser, weil die Pfeifen einfach kleiner mensuriert sind. Und außerdem steht es wirklich hier hinten in der Ecke, sodass sich der Klang von dort aus auch nicht so direkt entfalten kann.
Und da würde ich da gerne mal eine kleine Probe hören, was dieser typische romantische Klang
ja, der Gusto-Orgel ist. Diese Abstufung der Klangebenen, dieser drei Manuale, könnte ich Ihnen sehr gut zeigen am Anfang eines Choralvorspiels von Johannes Brahms, der für dieses Stück wirklich drei Manuale fordert in dieser dynamischen Abstufung. Und diesen Anfang würde ich dann gerne einfach mal spielen.
Ja, also das wäre prima. Auf NDR 1 Radio MV sind wir jetzt hier im Nordteil des Güstrower Domes und hier haben die Güstrower eine Winterkirche eingebaut, wo jetzt also der Gottesdienst stattfindet im Winter. Es ist zwar genauso kalt wie im Hauptschiff gegenwärtig, aber ich glaube, man kann hier etwas wärmer machen. Und mit zu unserer Domführung hinzu kommt jetzt Matthias Fischer. Er ist seit 1990 hier in Güstrow am Dom Kirchengemeinderatsvorsitzender. Herr Fischer, hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Hier sind in der Winterkirche sehr viele Stühle aufgebaut, sicherlich 150 Stühle. Kommen so viele Leute am Sonntag zu Ihnen hier in den Gottesdienst?
Vielleicht nicht ganz 150, aber im Normalfall sind wir schon 100 Leute. Und ich würde sogar sagen, auch im Durchschnitt sind es 100, wenn man die Feste und sowas rausnimmt. Und es ist einfach eine große Freude, in so einer großen Gruppe Gottesdienst zu feiern.
Ja, und das, obwohl Sie ja gegenwärtig gar keinen Pastor haben.
Ja, das stimmt. Wir haben eine Lehrstelle. Vielleicht lernen wir auch an der Lehrstelle eine ganze Menge. Es sind sehr viele aktive Gemeindeglieder, die sich einbringen. Und ich bin sehr glücklich, dass da keiner ins Jammern verfällt, sondern jeder tut das Seine und bringt sich ein, sodass alle Gemeindekreise weiterlaufen. Und das sind sehr gute Erfahrungen und sehr viel Ermutigung.
Ja, es steht das große Jubiläumsjahr bevor, 800 Jahre Güstrower Dom. Was ist da alles geplant?
Wir haben mit Pauken und Trompeten begonnen, weil wir auch wollten, dass dieses Festjahr einen guten Anfangspunkt hat, dass man nicht so reinschlittert. Und dann sind verschiedene Gottesdienste die das Jubiläum immer wieder aufnehmen. Die Johanniter feiern einen Gottesdienst. Wir laden zu Ausstellungen ein. Es gibt Exkursionen. Und in der ersten Juniwoche, da ist unsere Festwoche, weil als Gründungsdatum der 2. oder der 3. 6. im Kalender steht. Und in dieser Festwoche ist an jedem Tag ein Highlight. Und sie ist gerahmt von 2 Festgottesdiensten, wo wir ganz viele Gäste erwarten, auch Gäste aus Tansania.
Und die Ausstellungen, die Sie erwähnten, widmen die sich auch dem Dom direkt, der Regionalgeschichte?
Ja, es sind sogar mehrere Ausstellungen. Es ist zunächst eine Ausstellung, wo es in einem Flyer einen Aufruf gibt. Und jeder, der vom Dom in irgendeiner Weise berührt wurde, das muss kein Christenmensch sein, sondern jeder, der hier schon mal war und das hat irgendwas mit ihm gemacht, hat die Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen und uns als Kunstwerk einzureichen. Und es gibt dann eine kleine Jury, die eine Auswahl trifft. Die Kinderrüstzeit im Sommer, die wird sich damit befassen, wie baut man ein Altar. Und das Kinderkunsthaus möchte sich damit befassen, ja, der Dom, was ist das? Und die wird also auch eine eigene Ausstellung machen, sodass wir verschiedene Leute haben, die über den Dom nachdenken, nicht immer nur über die Geschichte, aber es ist ja auch nicht verkehrt, sich über die Zielbestimmung, was soll denn so ein Dom, was sollte er, macht er noch das Gleiche, auch über sowas Gedanken zu machen. Es finden Tagungen statt zu den Gesteinen, die hier im Dom verbaut sind, natürlich auch zur Geschichte. Wir haben wunderbare Konzerte. Als Höhepunkt singen wir den Messias in dieser Jubiläumswoche, aber auch viele andere Konzerte, sodass man den Dom ganz unterschiedlich erleben kann. Ich hoffe auch mit gutem Essen, und wir haben hier einen Bierbrauverein, mit dem wir Kontakt hatten, und der hat gesagt, zum Jubiläum gehört auch ein Jubiläumsbier, und das werden wir hier auch dann verkaufen.
Prima. Ja, dann wünsche ich gutes Gelingen, dass der Dom ins Bewusstsein der Öffentlichkeit noch stärker rückt als bislang. Hier in Güstrow spielt er wahrscheinlich sowieso eine große Rolle, ist ja auch nicht zu übersehen als größtes Gebäude.
Ja, und ich denke mal, die Stadt Güstrow feiert 2 Jahre nach uns 800-jähriges Bestehen. Und möglicherweise wäre es zu der Stadt so nicht gekommen, wenn die Domstiftung nicht davor gegeben gewesen wäre.
Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal gekommen sind.
Und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Herr Fischer. Im Kunstkarten auf NDR1 Radio MV sind wir heute im Güstrower Dom zu Gast und sind hier unterwegs mit dem Küster Kai Philipp. Und nun nähern wir uns einer besonderen Attraktion, für die der Güstrower Dom auch bekannt ist. Das ist der Schwebende, ein Bronzeengel von Ernst Barlach mit einem Gesicht, was an Käthe Kollwitz erinnert. Ja. Und das ist also ein Kunstwerk, das Ernst Barlach geschaffen hat, im Auftrag der Domgemeinde.
Genau. Also 1926 hatte man vor dem Dom ein Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges zu errichten. Und da dachte man so an einen Findling unter einer durchen Eiche mit einer Tafel dran und den Namen draufstehen. Und da hat Barlach, der davon gehört hat, abgeraten und gemeint, er hätte da eine Idee. Und er hatte dann diese Bronzefigur geschaffen, die wir jetzt hier vor uns hängen sehen. Und sie wurde 1927 hier aufgehangen.
Und da schwebt jetzt der Engel mit gekreuzten Armen und mit geschlossenen Augen. Und was soll das ausdrücken?
Genau. Ernst Barlach sagt dazu, als man ihn befragt: Für mich hat während des Krieges die Zeit stillgestanden. Sie war in nichts anderes Irdisches einfügbar. Sie schwebte. Von diesem Gefühl wollte ich in dieser leeren, schwebenden Schicksalsgestalt etwas wiedergeben. Und weiter? Des Engels Gedanken sind bei den Opfern des Krieges. Seine Augen sind geschlossen, nichts lenkt ihn ab von seinem Erinnern. Und als man Barlach darauf angesprochen hatte, aber das Gesicht, das ist doch Käthe Kollwitz. Und da hat er sich aber immer drum herum gedrückt und hat dann so gesagt: In dem Engel ist mir das Gesicht von Käthe Kollwitz hineingekommen, ohne dass ich es mir vorgenommen hätte. Hätte ich sowas gewollt, wäre es mir wahrscheinlich missglückt. Er kannte Käthe Kollwitz sehr gut. Sie waren befreundet. Und in der Botschaft, etwas gegen den Krieg, gegen die Gewalt auszusagen, waren sie sich ja auch ganz einig. Ja, und so hängt er nun hier. Und darunter, das haben wir noch nicht erwähnt, steht auch wieder ein schmiedeeisernes Gitter. Das hat als ein Gitter um die Renaissancetaufe gestanden. Da gibt es eine Tür und man konnte dann quasi zum Taufstein treten. Und das hat man im 19. Jahrhundert entfernt. Und als Ernst Barlach das so quasi funktionslos dastehen sah, hat er selbst verfügt, dass dieses Gitter unter den Schwebenden gestellt werden soll, damit man nicht drunter durchgehen kann. Aha. Also der Schwebende unberührbar bleibt. Mhm. Und dann sind auch keine Namen genannt, keine Tafeln, wie man es erst so vorhatte, sondern es ist nachher erst ein großer, runder Stein eingelegt worden, dem nur die Jahreszahlen draufstehen, zuerst 1914 bis 1918, für die Zeit des Ersten Weltkrieges.
Und dann darunter nochmal 1939 bis 1945 ja, nachträglich dazugekommen.
Im Gedenken dann noch dazugekommen. Aber eben im Grunde anonym, und das ist auch das, was uns heute so anspricht eigentlich, dass es für alle Opfer von Krieg und Gewalt ist. Und nicht nur für die gefallenen Helden des deutschen Volkes, sondern für die Opfer von Krieg und Gewalt in der ganzen Welt.
Und ja, der Engel hat hier im Güstrower Dom auch eine wechselvolle Geschichte erlebt. Genau. Also schon in den 20er Jahren, als es darum ging, ob Ernst Barlach hier ein Mahnmal schaffen soll, war die Frage, sind die Arbeiten von solcher Qualität, dass das möglich ist? Und man hat sich dann dafür entschieden.
Ernst Barlach, als er 1920 nach Güstrow gekommen ist, geboren ist er ja in Wedel, war er noch nicht so bekannt und hat sich dann in seinem Stil auch sehr weiterentwickelt. Und nachher ist er in anderen Gegenden Deutschlands viel bekannter gewesen als in Güstrow, sodass man sich fast nachher genötigt sah, man müsste ja auch in Güstrow von ihm mal ein Werk präsentieren. Und so ist es eben dazu gekommen, dass er 1927 an dieser Stelle, wo wir jetzt stehen, aufgehängt wurde. Aber dann hat sich die Zeiten sehr geändert und hier haben die deutschen Christen das Sagen gehabt und haben sich erstmal zunächst geschämt für dieses Denkmal, fanden das nicht mehr würdig genug und haben sich dann 1937 dazu entschlossen, ihn abzunehmen. Dann hat man ihn quasi fast so in aller Stille in eine Kiste gepackt und in den Turm gestellt. Und da hat er dann auch noch eine ganze Zeit gestanden. Zuletzt wird berichtet, wäre er in Schwerin beim Bischof in der Autogarage gewesen.
Und dann wurde er abgeholt von einem Schrotthändler.
So heißt es, wurde er von einer Schrottfirma abgeholt, als der Bischof nicht da war. Und seitdem verlieren sich seine Spuren.
Der Engel, der jetzt hier hängt, ist quasi nach dem Krieg wieder aufgehängt worden. Das ist ein Abguss des Originals, ein Drittguss.
Ja.
Und der hängt hier seit 1953
ja,
an dieser Stelle.
Nein, nicht an dieser Stelle. Seit 1985 erst hängt er jetzt wieder so, wie ihn damals Barlach hat aufhängen lassen. Und er hat ganz genaue Vorstellungen gehabt, wie, in welcher Höhe, in welcher Ausrichtung, in welcher Neigung er hier hängen soll. Und das ist wirklich erst seit 1985 wieder so.
Also die Kirchengemeinde legt nun doch Wert darauf, dass er hier hängen
dass
bleibt.
Er hier bleibt.
Nicht wieder genau, abhanden kommt. Und dieser Engel hat ja dann auch Helmut Schmidt bewegt, hier den Güstrower Dom zu besuchen, in seinem Treffen mit Erich Honecker 1981.
Genau. 1981 gab es einen Besuch von Helmut Schmidt mit Erich Honecker hier in Güstrow. Und Helmut Schmidt wollte auch den Dom besuchen, weil er den Dom aus seiner Jugend kannte. Und so wird berichtet, als er hier in diesen Raum gekommen wäre, hätte er gesagt, halt! Hier stimmt was nicht. Und er hatte das in anderer Erinnerung, denn 1981 hing er da, wo jetzt die Orgel steht.
Ja.
Das war ihm gleich aufgefallen. Wäre er dann also ein paar Jahre später gekommen, wäre alles wieder an seinem richtigen Platz gewesen.
Also der Engel hier im Güstrower Dom, ein zentraler Punkt, der auch für die Gemeinde jetzt sehr wichtig ist.
Der für die Gemeinde wichtig ist, aber auch für ganz viele Leute, die den Dom besuchen, für die Touristen. Dann ist immer gleich die Frage, ja, wo ist er denn? Oder wo hängt er denn? Oder wo schwebt er denn? Und ja, dann weise ich Ihnen erstmal den Weg. Aber ich weise auch die Leute gerne darauf hin, dass wir eben noch viele andere Dinge, die schön sind und die Geschichte haben, hier vorzeigen können.
Und das haben wir uns heute angeguckt, alles im Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Waren wir auf einer Führung hier im Güstrower Dom zusammen mit dem Küster Kai Philipps. Vielen Dank, dass Sie uns hier herumgeführt haben und für die vielen interessanten Informationen.
Sehr gerne, liebe Frau Erissen.
Das war der Kunstkarten auf NDR1 Radio MV und es verabschiedet sich aus Güstrow Karin Erichsen.
RD